Ja, es tut mir leid. Also, wir werden alle sterben, zumindest wenn man den Verschwörungstheoretikern glauben darf, wenn man den Pseudowissenschaftlern glaubt, die uns das für nächstes Jahr vorhersagen, für den 21. Dezember 2012. Und zwar, weil an diesem Tag der Kalender der Maya enden soll. Ja, also die Maya sind, es wird oft verwechselt, wirklich, es wird wirklich oft verwechselt, dass die Maya sind das mittelamerikanische Volk und nicht die Biene aus der Zeichentrickserie. Dieser Kalender der Maya, so kann man überall lesen, in jedem Zeitungsbericht, in jedem Fernsehbericht, der über das Thema veröffentlicht wird, dieser Maya-Kalender endet am 21. Dezember 2012, und das führt zu gewaltigen Katastrophen, das führt zum Weltuntergang, alternativ auch mal zum Bewusstseinssprung, zu einem, was immer das auch sein soll, zu einem Aufstieg in höhere Dimensionen, was immer das sein soll, zu allen möglichen seltsamen Dingen auf jeden Fall. Das Interessante daran ist, dass das natürlich völliger Unsinn ist. Also erstmal gibt es keine Maya-Prophezeiungen, auf die immer verwiesen wird. Das Ganze ist etwas, was sich westliche Esoteriker in den letzten Jahrzehnten ausgedacht haben. Besonders dieser eine Autor José Arguelles, der das in den 80er Jahren ein Buch veröffentlicht hat, wo er die Maya-Mythologie ein bisschen esoterisch, New Age-mäßig interpretiert hat. Und dadurch ist dieses Thema 2012 in der Esoterik-Szene verbreitet worden. Und natürlich kann man sich gleich überlegen, so ein Kalender, der endet, macht überhaupt keinen Sinn. Ein Kalender ist ein System, um Tage zu zählen. Wir Astronomen zum Beispiel haben ein ganz simples System. Es gab bei uns, wir haben einen Nullpunkt irgendwo festgelegt, ein paar tausend Jahre in der Vergangenheit, und seitdem wird jeden Tag eins weitergezählt. Das ist wunderbar zum Rechnen. Für die Praxis, praktischen Alltag ist es blöd, darum haben wir ein anderes System. Wir zählen zwar auch jeden Tag weiter, heute ist der 11. September, morgen kommt der 12. September, der 13. September, aber wenn wir bei 28, 29, 30 oder 31, je nach Monat angelangt sind, dann gehen wir wieder zurück auf 0 und zählen beim Monat eins weiter. Und das Gleiche da, wenn wir da bei 12 sind, zählen wir bei den Jahren eins weiter. Das heißt, wir haben in unserem Kalender drei Zahlen, die verschiedene Intervalle durchlaufen, und so geben wir einen Zeitraum an. Der Maya-Kalender macht nichts anderes. Der hat nicht drei Zahlen, sondern in dem Fall fünf Zahlen. Ja, diese fünf Zahlen durchlaufen auch diverse Intervalle zwischen 19 und 17. Und was am 20. Dezember 2012 passiert ist, dass der Maya-Kalender hier von dem Datum 12, 19, 19, 17, 19 umspringt. Man weiß nicht genauso, die Historiker, die Archäologen sind sich nicht ganz sicher, wie das weiterläuft, ob es jetzt wirklich auf 13.000 weiterspringt oder ob die 12 auch zurück auf 0 gesetzt wird. Also es war dann quasi kompletter Neustart, aber was auch immer passiert, der Kalender endet nicht. Ja? Kalender können nicht enden, das macht keinen Sinn, ein Kalender, der endet. Dann müssten wir irgendwie countermäßig rückwärts zählen oder so, weil man kann immer Zahlen weiterzählen. Auch unser Kalender endet nicht. Ja? Wenn wir haben diese Situation hier, muss ich quasi alle Stellen des Kalenders ändern, oder in der Zukunft, an diesem Datum hört der Kalender auch nicht auf. Ich meine, wir haben zwar keine Stellen mehr, aber wir sind klug genug, um zu wissen, dass nach diesem Tag der 1.1. des Jahres 10.000 kommt. Das heißt, ein Kalender kann nicht aufhören, auch der Maya-Kalender kann nicht aufhören. Das heißt, diese Grundlage, auf der diese ganze Verschwörungstheorie aufgebaut ist, ist natürlich großer Unsinn. Was aber nichts daran ändert, dass der ganze 2012-Kram enorm populär ist, enorm weit verbreitet ist. Diese 2012-Geschichte war lange Zeit eigentlich nur in Esoterik-Szene verbreitet. Erst als 2009 dieser Kinofilm von Roland Emmerich überall auf der Welt ins Kino kam, ist das Ganze wirklich extrem in die Öffentlichkeit gegangen. Seitdem ist diese 2012-Verschwörungstheorie ein Sammelbecken für so gut wie alles. Ja, also sagen Sie mir irgendeine Verschwörungstheorie, irgendeine Pseudowissenschaft, irgendeine esoterische Idee, und ich kann Ihnen genau sagen, wo sie schon mal in dieses 2012-Weltbild eingebaut worden ist. Wirklich alles. Also Ideen, die vorher schon existiert haben. Dieser, oh, Entschuldigung, den ich verraten. Es gibt wirklich alles. Also Planet X, Sonnenstürme, Polsprünge, Asteroideneinschläge, Chemtrails, geheime Bunker, UFOs, Aliens, NASA-Verschwörung, Astrologie, Leute, die mit Engeln und Außerirdischen sprechen, Bewusstseinswandel, Atlantis, alles. Alles ist mit 2012 mittlerweile zusammengewachsen. Denn 2012 bringt Geld. Man braucht nur in einen großen Buchladen schauen. Die meisten haben mittlerweile schon eigene 2012-Abteilungen, wo wirklich Dutzende Bücher zu diesem Thema stehen. Es gibt hier, ich habe ein paar fotografiert, ich hätte noch viel mehr Beispiele bringen können. Hier hat einer Atlantis in 2012 veröffentlicht, wo genau erklärt wird, wie diese Katastrophe, Bewusstseinssprung 2012 mit den Bewohnern von Atlantis zusammenhängt. Hier sind 2012 Prophezeiungen der Kristallschädel veröffentlicht worden. Es gibt 2012 Channelings. Also es gibt wirklich Unmengen an Büchern über 2012. Es gibt natürlich auch Survival Guides, wie man 2012 überleben kann, wie man sich 2012 sichere Bunker baut. Man kann 2012 Kristalle kaufen, die einem auch irgendwie helfen, wenn die Welt untergeht. Ich weiß nicht wie. Also es ist wirklich ein ganz großes Geschäft und natürlich die Leute, die mit Esoterik Geld verdienen, mit Pseudowissenschaft Geld verdienen, nehmen natürlich alles, was sie kriegen können und springen natürlich auch gerne auf diesen 2012-Zug mit auf. Und wir sind ja hier in der Schweiz und auch die Schweiz ist Teil der Verschwörung. Das ist auch etwas, was seit einiger Zeit in der Szene durchs Internet geistert. Das ist hier ein alter 10-Franken-Schein. Also der ist jetzt nicht mehr im Umlauf. Ich weiß nicht warum, vielleicht wird das vertuscht oder so. Und hier sieht man schematisch ein Sonnensystem, also Sonne, die Bahnen der Planeten. Hier Monde vom Jupiter, Monde vom Saturn. Und hier ein Objekt, das irgendwie hier so alle Bahnen kreuzen. Das ist ein verschlüsselter Hinweis auf Planet X. Also ich weiß nicht genau, inwieweit jetzt die Schweizer Finanz da in diese Weltverschwörung integriert ist, ob das jetzt irgendwie nur ein geheimes, vielleicht ist sie nicht integriert, sondern ich möchte es nur eine geheime Botschaft an die Menschen senden oder die Menschen verarschen. Ich weiß es nicht, was die da mit dem vorhaben. Natürlich, wenn man genau schaut, ist es einfach nur ein Komet, weil wenn man so ein schematisches Bild vom Sonnensystem macht, und das ist schematisch, ja, also das ist nicht maßstabsgetreu natürlich, wenn man so ein schematisches Bild vom Sonnensystem macht, ist es auch erstens mal sinnvoll, vom physikalischen Standpunkt nicht nur Planeten zu nehmen, sondern auch die anderen Himmelskörper, eben Kometen und Asteroiden. Und auch vom grafischen Standpunkt macht es schön, wenn da noch irgendwie so was Dynamisches drin ist, was nicht einfach nur konzentrischer Kreis ist. Das heißt, man findet oft solche Kometen auf Darstellungen dieser Art. Aber wie gesagt, sowas stört die Verschwörungstheoretiker wenig. Die sehen auch auf dem 100-Frankenschein hier, das sind Kunstwerke. Ich habe gerade wieder vergessen, wie der heißt, der es gemacht hat. Ja, genau, Entschuldigung. Giacometti sind eine Statue von Giacometti und das sind aber allerdings Außerirdische, die vom Planet X kommen. Wird ernsthaft so behauptet, ja. Also wie gesagt, das ist ernsthaft im Umlauf und es mag zwar alles lustig klingen, wenn man das so sagt und erzählt, aber die ganzen Leute, die diese Verschwörungstheorien verbreiten, die Bücher schreiben, die im Fernsehen auftreten, darüber sprechen, zusammen mit diesen ganzen, auch mit diesen ganzen absurden Details, das führt dazu, dass wirklich sehr viele Menschen sehr echt und sehr real Angst haben. Ich kriege ungefähr pro Woche 10 bis 20 E-Mails, hängt davon ab, was gerade wieder im Fernsehen läuft, welche Berichte dort im Fernsehen gezeigt worden sind. Und das sind hier ein paar Ausschnitte, die relativ typisch sind für die E-Mails, die ich bekomme. Ich lese mal ein paar vor, damit die Übersetzer was zum Übersetzen haben. Das erste hier ist eins, was wirklich, das ist wirklich, kann man schon sagen, archetypisch. Also die Mütter mit kleinen Kindern sind wirklich die größte Gruppe, die mir E-Mails schreiben. Die schreibt hier zum Beispiel, ich bin Mutter von 4 Kindern und wie Sie sich sicherlich vorstellen können, habe ich unwahrscheinliche Angst. Ich kann meine Kinder nicht beschützen, wenn wirklich etwas eintrifft, wovon viele überzeugt sind. Das hier, seitdem ich das mit den Mayas und das mit 2012 weiß, kann ich nicht mehr klar denken. Ich habe echt Angst, dass es passiert und habe schon etliche Albträume von Weltuntergängen. Ich habe wirklich teilweise mit diesen Leuten lange Konversationen geführt und ihnen probiert, das zu erklären, wie das wirklich ist. Und dann auch ein bisschen mehr über die Leute herausgefunden. Das heißt, es sind wirklich viele Menschen dabei, die teilweise wegen der Angst, die sie haben, in ärztlicher Behandlung sind, die eine psychische Therapie brauchen, weil ihre Angst schon wirklich so groß sind, dass sie ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Das heißt, diese ganzen unsinnigen Geschichten über den Weltuntergang machen vielen Menschen wirklich real Angst. Das ist für diese Menschen auf jeden Fall ein großes Problem. Und auch vor allem sind es junge Leute, teilweise auch Kinder. Ich bekomme E-Mails von 10-Jährigen, von 11-Jährigen, von 12-Jährigen, die irgendwo das im Fernsehen aufgeschnappt haben, im Internet aufgeschnappt haben und panische Angst haben, dass sie jetzt sterben müssen. Das heißt, es ist wirklich, auf jeden Fall für diese Leute, ist es wirklich ein großes Problem. Und ich habe mir dann überlegt, was man dagegen tun kann. Das Problem ist nicht, jetzt wie es bei den klassischen Verschwörungstheorien ist, dass da halt einfach ideologische Fundamentalisten sind, die halt einfach an irgendwas glauben und von diesem Glauben nicht abrücken, egal was man ihnen sagt. In dem Fall sind es wirklich Menschen, die einfach keine Ahnung von Astronomie haben. Astronomie ist ja ein Fach, das, von dem auch selbst Menschen, die sonst viel wissen, die gebildet sind, wenig gelernt haben. Also in der Schule kommt es oft nicht vor, sonst im normalen Leben lernt man auch wenig über Astronomie. Das heißt, der Bevölkerung ist astronomisches Wissen, selbst astronomisches Grundlagenwissen, nicht wirklich weit verbreitet. Und das ist schlecht, weil dann genau dann, wenn man keine Ahnung hat, fällt man auf diese Panikmachereien. Dabei wird es wirklich reichen, wenn man nur ganz, ganz wirklich absolute Grundlagen der Astronomie beherrscht, also Grundlagen, die man in anderen Fächern wie Physik, Biologie ganz selbstverständlich schon in der Grundschule lernt, wenn man diese Grundlagen in der Astronomie auch drauf hätte, dann könnte man sofort diese ganzen Behauptungen der 2012-Panikmacher widerlegen. Ein Beispiel, Erich von Däniken ist natürlich auch mit dabei, der lässt sowas auch nicht aus. Der behauptet natürlich, dass er mit seinen Astronautengöttern da im Geschäft, der behauptet, dass am 21. Dezember 2012 die Aliens zurückkommen auf die Erde und dass da die Erdachse, an dem Tag die Erdachse genau aufs Zentrum der Milchstraße zeigt. Und es ist so ein besonderes Ereignis, dass an dem Tag eben auch was Besonderes passieren muss. Jetzt kann man das, wenn man das einfach hört und keine Ahnung von Astronomie hat, kann man sagen, okay, gut, weiß ich nicht, ob stimmt oder nicht. Denjenigen sagt es, kann stimmen, vielleicht sagt der andere was anderes, ich weiß es nicht. Wenn man ein bisschen Ahnung hat von Astronomie, von den Grundlagen, dann könnte man das sich leicht selbst überlegen. Man könnte sich überlegen, okay, wo steht die Erde im Vergleich zur Milchstraße? Wie ist ihre Position in der Milchstraße? Wie ist überhaupt die Ausrichtung der Erdachse? Wie verändert sich die? Und wenn man solche Sachen weiß, kann man relativ leicht einschätzen, was von den Aussagen von Leuten wie Däniken zu halten ist. Däniken hat übrigens auch gesagt, ich war mal bei einem Vortrag von ihm, wo er genau das erzählt hat und am Schluss gemeint hat, es wird vermutlich dann, wenn die Außerirdischen landen, zu großen Massenpanik kommen mit tausendfachen, hunderttausendfachen Toten. Und der Einzige, was dagegen hilft, ist, die Menschen aufzuklären, den Menschen das zu erzählen. Und darum hält er seine Vorträge. Und falls jemand jetzt sich nicht alles gemerkt hat oder vielleicht auch irgendwie seinen Freunden davon berichten will, dann kann man am besten seine Bücher und DVDs kaufen und so die Angst und die millionenfachen Toten verhindern, die kommen, wenn die Außerirdischen da sind. Hat er echt so gesagt, ja. Also die Leute machen wirklich Geld damit. Und ich möchte ihm zeigen, dass wirklich gegen Angst das Wissen hilft. Wer weiß, wie das heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Das heißt, wer Bescheid weiß, braucht keine Angst zu haben. Und gerade hier mit 2012 basiert ja auf sehr vielen astronomischen, pseudoastronomischen Thesen. Ja? Sonnensturm, Polsprünge, Planetenkonstellationen. Das heißt, man kann hier wirklich das sehr gut benutzen, um ein bisschen Astronomie den Menschen zu vermitteln. Ich möchte jetzt hier auf einen Teil dieser 2012-Geschichte konzentrieren, den Planet X oder Nibiru, wie er auch genannt wird. Das ist auch so eine Geschichte, die schon lange vorher im Umlauf war und erst später zum 2012-Mythos hinzugestoßen ist. Ein Teil dieser Geschichte stammt von Zicharia Sitchin, auch so ein Erich von Däniken-Kollege, der alte Texte interpretiert, ich will nicht sagen übersetzt, weil es ist wirklich interpretiert oder sagen wir mal, als Grundlage für seine Fantasien nimmt, trifft es besser. Der hat Texte von den Sumerern untersucht und da ist eine wunderbare Geschichte. Ja, also da ist angeblich, kam da mal so ein Planet Nibiru, auf dem sind Außerirdische entstanden, die Anunnaki, die haben dann ihren Planeten umwelttechnisch komplett kaputt gemacht. Die Luft ist komplett verschmutzt und um das zu ändern, müssen sie Maschinen bauen, die Gold brauchen, um zu laufen. Also da muss man Gold reinstecken und dann wird die Luftverschmutzung reduziert. Hat alles aus diesen babylonischen Texten und sumerischen Texten rausgelesen. Und das wollten die aber nicht selbst machen. Die waren nämlich zu faul, um diese Arbeit zu machen. Darum sind sie auf die Erde geflogen und haben dort eine Sklavenrasse geschaffen. Das waren wir. Und wir mussten dann in den außerirdischen Goldbergwerken schuften und das Gold für die Anunnaki abbauen. Irgendwann kam dann dieser Planet Nibiru, auf dem die gewohnt haben, wieder die Erde nahe. Die waren nahe beieinander. Dann gab es große Katastrophen. Das war die Sintflut, die in der Bibel beschrieben ist, sind andere große Katastrophen und dabei sind die Anunnaki ein bisschen zerstört worden, also sind ein bisschen zurückgeschlagen worden. Die Menschen haben revoltiert, haben die Anunnaki rausgetrieben und seitdem leben wir frei und selbstbestimmt. Aber nächstes Jahr kommen dann dieser Planet Nibiru mit einem Haufen wütender Außerirdischer zurück und wir werden dann alle wieder versklavt und müssen in den Goldbergwerken arbeiten. Also das ist wirklich, das steht in den Büchern drinnen, das ist schon in den 70er Jahren erschienen, das Buch. Und das ist die eine Hälfte dieser Planet X-Geschichte. Die andere stammt von Nancy Leader, das ist eine Amerikanerin, die mit Außerirdischen telepathisch in Kontakt steht. Und diese Zetas erzählen ja alle möglichen Geschichten darüber, wie die Welt untergehen wird und darüber, wie, dass wir alle lieb und nett sein müssen und was halt Leute so erzählen, die mit Aliens reden. Und die hat schon, glaube ich, für 2002 vorhergesagt, dass ein Planet X kommen wird und die Erde Polsprung umdreht und hat sogar in einem Radiointerview live gesagt, dass sie allen Menschen empfiehlt, ihre Haustiere umzubringen, damit die dann nicht durch diese Katastrophe durchgehen müssen. Und ist natürlich dann nicht eingetreten und jetzt soll es halt 2012 kommen. Ja, also das, die Kerngeschichte ist, dass ein bisher unbekannter Planet, den alle übersehen haben bis jetzt, 2012 der Erde nahe kommt oder mit der Erde kollidiert. Dabei wird die Erde komplett zerstört, wir müssen alle sterben oder es gibt große Katastrophen. Die Wissenschaftler wissen Bescheid, also die Wissenschaftler sind in der Szene immer die NASA, also das, alle Astronomen sind die NASA, was anderes gibt es nicht. Die wissen Bescheid und es wird vertuscht. Ja? Hier sind ein paar Bilder, die man im Internet immer sieht, die als Bilder von Planet X herhalten müssen, aber es sind ganz andere Objekte. Also das hier ist ein Asteroid, ein Komet, das ist ein Stern, das ist eine Supernova-Aufnahme. Ja, also da wird halt einfach irgendwas genommen, was irgendwie cool ausschaut und dann Planet X drüber geschrieben. Ja, und ich möchte jetzt Ihnen zeigen, dass man wirklich, wenn man sich ein klein bisschen mit den Grundlagen der Astronomie beschäftigt, leicht rausfinden kann, vor allem selbst rausfinden kann, dass das Ganze Unsinn ist. Denn es geht wirklich darum, wenn man einfach nur keine Ahnung hat vom Thema und einfach sagt, okay, dann kann ich dem glauben oder ich kann dem glauben, ich weiß es nicht. Das Problem ist, man muss wirklich selbst wissen, man muss selbst herausfinden, für sich selbst zu der Erkenntnis kommen, dann wird man auch die Angst, die man vielleicht hat, vor diesem Weltuntergang wirklich loswerden können. Ich habe mir jetzt mal hier auf Fakten unter Anführungszeichen beschränkt, ja, also die Fakten, die wirklich allen 2012 Planet X Geschichten gleich sind. Und ausgehend von diesen Fakten habe ich dann ein paar Überlegungen präsentieren, wie man eben selbst die Sache angehen kann. Das wird jetzt nur ein bisschen kurz sein, der Überblick. Auf meinen Artikeln in meinem Blog ist das Ganze wesentlich detaillierter ausgeführt. Also die eine Sache, die überall gesagt wird, ist, dass dieser Planet X alle 3600 Jahre der Erde nahe kommt. Ja, also dieser Periode kommt er nahe und jedes Mal passiert irgendwas. Die meiste Zeit muss er natürlich sehr weit weg von der Erde sein, weil sonst hätten wir ihn schon längst gesehen. Und 2012 ist wieder so ein Zeitpunkt, wo er der Erde nahe kommt. Und vor allem, dieser Planet X muss größer als die Erde sein. Er soll größer sein, also größer als die Erde, manche sagen sogar größer als der Jupiter, manche sagen sogar noch größer, ein brauner Zwerg, also ein kleiner Stern. Und man kann anhand dieser Aussagen und anhand der Untersuchung dieser Aussagen wunderbar die Keplerschen Gesetze demonstrieren, die wirklich eben eine der absoluten Grundlagen der Astronomie darstellen und kann im Zuge dessen auch leicht zeigen, dass dieser ganze Planet X-Mythos Unsinn ist. Fangen wir an mit den Keplerschen Gesetzen. Die sind wirklich, kennen wir schon seit 400 Jahren, sollten eigentlich Teil jedes Schulunterrichts sein. Und die reichen eigentlich aus, um alles herauszufinden, was wir herausfinden wollen. Das erste Keplersche Gesetz sagt, alle Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Das sagt uns schon mal recht viel. Das sagt uns vor allem schon mal, dass ein Planet nicht einfach rumlaufen kann, wie er Spaß hat, wie er lustig ist, sondern dass er sich wirklich an bestimmte Gesetze halten muss. Auch Planeten unterliegen den Naturgesetzen. Und das Keplersche Gesetz ist so eines und sagt uns, alle Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Und wir wissen, wenn der Planet einerseits nahe der Erde kommen soll, andererseits aber sehr weit weg sein muss, dann muss diese elliptische Bahn sehr lang gestreckt sein. Ja, also ich habe das mal hier gezeigt, ich komme dazu noch später genauer zu sprechen. Das ist hier die Bahn des Neptun, also des am weitesten entfernten Planeten. Und das, so muss die Bahn von Planet X aussehen. Also wirklich extrem lang gestreckt. Da kann man schon als erstes, wenn man jetzt schon ein kleines bisschen Ahnung von Astronomie hat, wäre das schon der erste Punkt, wo man ein bisschen stutzig werden könnte. Ja? Denn so eine langgestreckte Bahn, die muss dazu führen, dass die Bahn von Planet X die Bahnen der anderen Planeten kreuzt. Weil der muss irgendwie, wenn er ganz weit weg ist, muss er rein, wieder raus. Das heißt, er muss jedes Mal durch das ganze Sonnensystem durchgehen. Das heißt, die Chance, dass der irgendwann mal, wenn er da an den ganzen 8 Planeten vorbeirauscht, mit einem von denen zusammenstößt, ist relativ groß. Und das Sonnensystem gibt seit 4,5 Milliarden Jahren. Und in diesen 4,5 Milliarden Jahren muss der Planet schon relativ oft da durchgelaufen sein. Das heißt, wenn es irgendwann mal wirklich solche Planeten gegeben hätte bei der Entstehung des Sonnensystems, dann wären die nach ein paar 10, 100.000 Jahren schon längst weg, weil die mit anderen Planeten zusammengestoßen wären. Das heißt, wenn es einen Planeten gegeben hätte, dann wäre er schon längst weg. Aber wie gesagt, wenn man jetzt keine Ahnung von Astronomie hat, dann fällt einem so ein Argument vielleicht nicht ein. Also tun wir mal so, als würde Planet X überlebt haben bis heute und schauen uns an, was wir noch herausfinden können. Das zweite Keplersche Gesetz sagt uns, dass ein Planet, je näher seinem sonnennächsten Punkt kommt, desto schneller bewegt er sich. Und je langgestreckter die Bahn ist, desto näher kommt auch der Sonne. Also klar, wenn die Bahn kreisrund ist, ist die Sonne in der Mitte. Und je länger langgestreckter, je elliptischer die Bahn ist, desto näher rückt der sonnennächste Punkt an den Stern. Und das heißt, je langgestreckter die Bahn ist, desto schneller wird auch der Planet sein, wenn er sich der Sonne nähert. Das ist auch der Grund, warum es in unserem Sonnensystem so wenig Objekte auf extrem elliptischen Bahnen gibt. Weil, wenn die der Sonne nahe kommen, und werden sie extrem schnell. Das heißt, man muss dann nur noch eine ganz kleine Kraft, einen ganz kleinen Schubs aufwenden, um das Ding so schnell zu machen, dass es ganz aus dem Sonnensystem rausfliegt. Das heißt, es reicht eine kleine Störung von einem anderen Planeten zum Beispiel, um das Ding schneller zu machen, dass es auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Das heißt, das ist auch ein Grund, wenn so ein Planet nicht schon längst durch eine Kollision zerstört worden wäre, dann wäre er schon längst aus dem Sonnensystem rausgeflogen, weil er eben so schnell ist. Aber wie gesagt, tun wir wieder so, als wüssten wir das nicht. Und tun wir so, als hätte der Planet bis heute überlebt. Dann können wir das dritte Keplersche Gesetz nehmen. Da müssen wir jetzt ein bisschen, eine ganz kleine Formel anschauen. Aber wie gesagt, das ist keine große Mathematik. Das ist etwas, was man auch mit einer vernünftigen Schulbildung eigentlich verstehen sollte. Die dritte Keplersche Gesetz sagt, dass je größer der mittlere Abstand zur Sonne ist, desto länger dauert ein Umlauf um die Sonne. Und diese Information, diese Formel reicht uns aus, um die Bahn von Planet X berechnen zu können. Denn wir wissen ja, eine Information, die wir haben, ist, dass ein Umlauf von Planet X um die Sonne 3600 Jahre dauern soll. Ja, und wenn wir jetzt einfach hier einsetzen, wir nehmen den Planet X, wir nehmen als zweiten Planet die Erde, dann wissen wir, wie lang das dauert und wie groß der Abstand ist, das kann man überall nachschauen. Und wenn wir das einsetzen, bekommen wir raus, dass der mittlere Abstand vom Planet X zur Sonne 235 astronomische Einheiten betragen muss. Das heißt, 235 Mal den mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne. Mit dieser Information können wir jetzt was anfangen. Wir können jetzt nämlich überlegen, keine Angst, das schaut ein bisschen kompliziert aus, ist es aber nicht. Wir können uns jetzt überlegen, wie, auch in einem numerischen Sinn, wie langgestreckt die Bahn sein muss. Denn wir wissen ja, dass am sonnennächsten Punkt der Erde nahe kommen muss, weil er soll ja mit der Erde kollidieren. Das heißt, am sonnennächsten Punkt kann dann nur eine astronomische Einheit von der Sonne weg sein. Das ist der Abstand zwischen Erde und Sonne. Wir wissen auch, dass der mittlere Abstand, haben wir gerade ausgerechnet, 235 astronomische Einheiten betragen muss. Das heißt, wenn wir ein bisschen Ahnung haben von der Geometrie einer Ellipse, etwas, das man ebenfalls in der Schule lernt oder wenn nicht, ganz leicht überall nachschlagen kann. Wenn man das weiß, kann man sich ganz leicht ausrechnen, dass der Abstand zwischen Sonne und sonnenfernsten Punkt 469 astronomische Einheiten betragen kann. Ja? Und wenn wir diese beiden Zahlen kennen, Abstand des sonnennächsten Punkts, Abstand des sonnenfernsten Punkts, können wir ganz leicht angeben, wie stark die Ellipse jetzt wirklich langgestreckt ist. Das ist eine Zahl, die man dann mathematisch so ausdrückt. Ich gehe jetzt nicht für die Details ein. Das ist auch nicht schwer, lässt sich auch leicht rausfinden. Und in meinem Blog habe ich das genau beschrieben, wie das funktioniert. Also man braucht auch für das, um das rauszufinden, reicht, einen Artikel bei Wikipedia über die Ellipse zu lesen, um das rauszufinden. Ja, und jetzt wissen wir schon die Grundparameter der Bahn von Planet X. Wir wissen, wie stark sie gestreckt ist, wir wissen, wie groß sie ist. Und jetzt können wir einfach irgendein Planetariumsprogramm nehmen, zum Beispiel Celestia, das ist frei verfügbar, ist Open Source, das heißt, da kann die NASA auch nicht irgendwelche geheimen Code-Teile drin rein verstecken. Können da diese Daten reintun, können mit den restlichen Bahnparametern ein bisschen rumspielen, hin und her tun, verschiedene Bahnen anschauen, so lange, bis wir wirklich eine Bahn bekommen, wo der Planet mit der Erde zusammenstößt. Ja, also ich habe hier so eine Bahn gezeigt, hier ist die Erde und da kommt der große Planet X. Ja, also wenn wir so eine Bahn haben im Planetariumsprogramm, können wir mit der natürlich wunderbare Sachen anstellen. Wir können zum Beispiel schauen, wo ist Planet X heute? Ja, wir wissen, 2012 stößt er mit der Erde zusammen, aber wo ist er heute? Wenn wir das machen, sehen wir, dass er heute 5 astronomische Einheiten entfernt ist. Ja, das ist ungefähr so weit, wie der Planet Jupiter entfernt ist. Und im Laufe der Zeit sinkt dieser Abstand. Ich weiß nicht, ob gestern jemand beim Heimweg vom Konferenzdinner am Himmel geschaut hat. Der Himmel war extrem klar, war wunderbar. Der Vollmond, fast Vollmond war zu sehen und ein ganz, ganz helles Objekt war zu sehen. Das war der Planet Jupiter. Der war wirklich wunderbar zu sehen gestern. Und wir erinnern uns, Planet X soll ungefähr so groß sein wie Jupiter. Wenn jetzt wir einen Planet haben, der ungefähr so weit entfernt ist wie Jupiter und ungefähr so groß ist wie Jupiter, muss er logischerweise auch ungefähr so hell sein wie Jupiter am Himmel. Denn wie hell ein Planet ist, hängt davon ab, wie groß er ist, wie weit er entfernt ist und wie viel Licht er von der Sonne reflektiert. Das heißt, Planet X, wenn es ihn denn gäbe, müsste jetzt am Himmel mit freiem Auge so gut zu sehen sein wie der Planet Jupiter. Wenn er ein bisschen kleiner ist, vielleicht ein bisschen schwächer, aber es gibt auch den Planet Saturn, der ist gar nicht hier drauf, der ist 10 astronomische Einheiten weg ungefähr und der ist auch wunderbar, kurz den hellsten Objekten am Himmel zu sehen. Das heißt, wenn es Planet X gibt, dann wissen wir jetzt anhand unserer simplen Überlegungen, dass er ungefähr so weit entfernt ist wie Jupiter und mit freiem Auge am Himmel zu sehen sein müsste. Das heißt, jeder, der möchte, der diese Überlegung durchgeführt hat, weiß, er könnte am Himmel Planet X sehen. Und den Himmel kann man nicht vertuschen. Ja? Da kann die NASA anstellen, was sie will. Den Himmel kann sie nicht vertuschen. Sie müsste uns wirklich verbieten, in den Himmel zu schauen und das wird auffallen, wenn sowas kommt. Aber selbst das, es gibt wirklich mehr Leute, die das behaupten. Ja? Die behaupten, dass die NASA Chemtrails erzeugt, also künstliche Wolken am Himmel erzeugt, die dann den Planet X verdecken. Also wie gesagt, wer gestern draußen war, hat gesehen, so wie das Tier in Zürich hat die NASA anscheinend geschlampt, denn da war der Himmel wunderbar klar. Da konnte jeder den Himmel sehen. Abgesehen davon, dass Chemtrails sowieso Unsinn sind. Ja, also das ist auch eine Verschwörungstheorie. Dieses Bild hier ist übrigens wunderbar. Ja, also da wird erklärt hier, das ist ein echtes Bild, das ist ein Flugzeug, das irgendwas, welche Wolken bildet. Und da hat halt jemand als Scherz erklärt, was das für Sachen sind. Also Kaukongbonium und Nickelodeon und Styroporflock, was halt hier alles ausgestrahlt wird. Dieses Bild wird wirklich in Verschwörungsforen als Beweis gebracht. Kann man schauen, muss man einfach nochmal googeln danach. Das wird wirklich so als Beweis für Chemtrails präsentiert, weil die Leute anscheinend wirklich alles nehmen, was sie kriegen und nicht mal schauen, was da für ein Unsinn draufsteht. Ja? Ja, also wie gesagt, also wenn es Planet X gäbe, dann müsste man ihn wirklich sehen können. Das würde sich nicht vertuschen lassen. Ja, also wie gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie 2012, aber im Gegensatz zu 9/11 und den ganzen anderen Sachen, eine, wo es nicht nur diese Hardcore-Gläubigen gibt, sondern auch viele Menschen, die mangels besseren Wissens darauf reinfallen und dann finanziell darunter leiden, weil sie diese ganzen Survival-Ratgeber kaufen oder irgendwie Bunkerbauanleitungen oder sonst irgendwas, oder eben auch psychisch, familiär darunter leiden, weil sie wahnsinnige Angst haben. In dem Fall ist es aber wirklich leicht, diese Angst loszuwerden, wenn man wirklich kein großartiger Wissenschaftler sein muss. Man muss keine wahnsinnigen Computersimulationen durchführen, keine ellenlange mathematischen Gleichungen bewältigen. Es reicht wirklich ein klein bisschen Grundlagenwissen, um herauszufinden, was es mit diesen Theorien auf sich hat. Das heißt, alles, was man tun muss, ist sich zu trauen, sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Man braucht keine Angst vor der Wissenschaft zu haben, sondern in dem Fall ist die Wissenschaft das, was einem die Angst nehmen kann. Wie gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Danke. Wer mehr wissen will. Unter der Adresse gibt es alle meine ein paar Dutzend Artikel über 2012, wo ich wirklich dieses Thema aus so gut wie allen Aspekten, die es gibt, betrachtet habe, wo auch alles, was ich jetzt gesagt habe, noch wirklich enorm detailliert beschrieben ist. Also was ich jetzt hier in 10 Minuten erzählt habe über die keplerschen Gesetze und so weiter, ist da wirklich in einem ganz, ganz langen Artikel Schritt für Schritt erklärt, dass man wirklich auch jemand, der überhaupt keine Ahnung bis jetzt hatte von dem Thema, sehen kann, wie man selbst sich dieses Wissen erarbeiten kann. Also alle Informationen zu dem Thema können Sie da nachschauen.
Okay, hello, I'm here.
Yeah.
My first objection would be that I think we worry a little bit too much about 2012 conspiracies. Oh, I'm sorry, do you understand English?
Yeah, of course.
Okay. So I think this problem will go away by itself next year.
I'm not quite sure because I don't know how it was in other countries, but at least in Austria and Germany, there was also a big end-of-the-world scare in 1999. There was this solar eclipse in August 1999, and I also wrote an article, you can read it there, that essentially the same theories that are now considered with 2012, there's a planet coming, there are planet constellation, there will be a pole shift, all this stuff was presented there for 1999. And the basis in this case was not the Mayan calendar, but the prophecy of Nostradamus. So everything that is now 2012 was also 1999. And I'm quite sure that something will come afterwards. So the end of the world series and series of Planet X and destruction of the planet since last 1,000 years, and they won't go away. This special kind will go away, but the series will transform a little bit and pop up in some other form.
Hallo. Erstmal vielen Dank für deinen Talk und vielen Dank für deinen tollen Blog.
Danke.
Und die vielen Artikel zu 2012. Das eine Ding, was da auch immer viel vorkommt, das hat jetzt nicht ganz genau mit deinem Thema zu tun, aber da sonst niemand mehr was fragen wollte, ist, dass sich das Magnetfeld der Erde umpolen wird.
Genau, ja.
Also entweder hat es was mit dem anderen Planeten zu tun oder auch nicht. Da gibt es, glaube ich, auch alle möglichen Varianten. Und das ist so das eine Ding, was ich wirklich noch nicht verstanden habe. Ich habe häufig gelesen von Wissenschaftlern, dass es harmlos ist, aber was da genau passiert, warum das passiert und welche Konsequenzen das ist, das habe ich nicht verstanden. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen?
Ja, also es gibt diese Theorie des Polsprungs, die ist je nach Ausprägung lautet die anders. Manchmal wird behauptet, dass die Pole tatsächlich, also wirklich die geografischen Nord- und Südpol sich verschieben, dass die Erde sich quasi umdreht oder die Kontinente sich einfach drehen, also quasi der Kern fest bleibt, aber die Kontinente sich rundherum drehen und alles drunter drüber geht. Oder was häufiger ist, ist, dass wirklich das Magnetfeld sich umpolt, ja? Also dass der magnetische Nordpol zum Südpol wird und umgekehrt. Ausgelöst durch den Vorbeiflug eines Planeten zum Beispiel, der mit seinem Magnetfeld das Magnetfeld der Erde beeinflusst, oder durch irgendwelche andere Prozesse, durch einen Sonnensturm oder so. Ja? Und wenn das Magnetfeld ausfällt, soll das auch große Katastrophen nach sich ziehen. Ich weiß nicht, ob jemand den tollen Film The Core gesehen hat, wo das auch behauptet wird, wo dann die Vögel tot vom Himmel fallen und die Menschen, der Herzschrittmacher im Körper explodiert und solche Sachen. Also es soll halt wie passieren schlimme Dinge, wenn das stattfindet. Die Sache ist, dass es tatsächlich auch eine wissenschaftliche, reale Grundlage hat, denn das Magnetfeld der Erde polt sich tatsächlich um. Ja? Also wir wissen aus Untersuchungen von Bohrkernen, wo man Gestein drin hat, dass die Magnetfeldrichtung vergangener Zeiten speichern kann, wissen wir, dass sich alle 100 bis 200.000 Jahre das Magnetfeld der Erde umpolt. Das ist aber kein Prozess, der irgendwie von heute auf morgen geht, wo es plötzlich Schnipp macht und alles hat sich umgedreht, sondern etwas, das ein paar hundert, ein paar tausend Jahre dauern kann. Das heißt, da wird das Magnetfeld wird quasi nicht mehr, ändert sich von so einer reinen Nord-Süd-Ausrichtung, wird nicht mehr zweipolig, sondern kann mehrere Pole haben. Das heißt, es kann dann auch Regionen geben, wo lokal das Magnetfeld umgedreht ist. Solange bis das Ganze total chaotisch wird, für eine kurze Zeit das Magnetfeld ganz wegfällt und sich dann andersrum gepolt wieder aufbaut. Also dass sowas passiert, das wissen wir, dass es in der Vergangenheit passiert ist und dass es in der Zukunft auch wieder passieren wird. Es kann sogar sein, dass wir jetzt schon im Anfang von so einer Umpolungsphase sind, die aber wie gesagt noch ein paar tausend Jahre dauern wird. Aber selbst wenn das passiert, wenn wir wissen, es passiert alle 100.000 Jahre mal und offensichtlich haben wir es bis jetzt immer gut überlebt. Also die Welt ist nicht untergegangen in der Vergangenheit. Was passieren kann, ist, dass die kosmische Strahlung in der Zeit, wo das Magnetfeld nicht da ist, verstärkt auf die Erde treffen kann. Wir haben aber allerdings immer noch die Atmosphäre, die uns schützt, immer noch ein schwächeres Magnetfeld in der Zeit. Was passieren wird, ist einfach, dass in der Zeit, wo die Umpolung stattfindet, die kosmische Strahlung stärker auf die Erde kommt und es vielleicht verstärkt zu Krebserkrankungen und solche Sachen kommt. Ja, also das sind die Auswirkungen, die sein könnten, aber wie gesagt, kein Weltuntergang, keine großartigen Katastrophen oder so.